Ich habe den Eindruck, dieser Gottesdienst geht in das Guinness-Buch der Rekorde ein. So zeitig konnte lange nicht mehr mit der Predigt angefangen werden. Aber es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir die Lieder vom Lobpreis nach der Predigt heute haben werden. Und ich freue mich auch, dass das heute so sein kann. Der Predigttext steht im Matthäusevangelium. Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Ich lese sie uns nach der Übersetzung von Luther. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus beruft Mitarbeiter. Wir stehen als Gemeinde kurz davor, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wir werden heute entscheiden, ob der vorgestellte Pastor hier bei uns, der sich vorgestellt hat, hier bei uns Pastor werden wird oder vielleicht doch jemand anders. Wir haben uns viel Mühe gegeben, diese Entscheidung vorzubereiten. Wir haben ein Gemeindeprofil erstellt, auch das war eine Premiere. Viele Gespräche geführt, Vorgespräche, Nachgespräche. Wir haben gebetet, wir werden auch heute wieder darum beten, dass die richtige Entscheidung fällt. Und habt keine Sorge, das soll nicht Thema meiner Predigt werden, sondern es soll jetzt nur der Einstieg sein, wie wir uns bemühen, hier eine gute Entscheidung zu finden, einen Pastor zu berufen, der auch hierher passt. Wie wäre es, wenn im Lebenslauf des Pastors zum Beispiel Steuererpresser oder Steuerhinterzieher stehen würde? Oder Kollaborateur, einer, der mit einem Feind des eigenen Systems zusammenarbeitet. Denn so einer war ja der Matthäus, der hier von Jesus eingeladen wurde. Oder was wäre, wenn im Lebenslauf stehen würde: Mörder? Ich habe letztens von einer Gemeinde im Erzgebirge gelesen, die einen solchen Pastor berufen hat. Ich sage jetzt nicht, das sollten wir auch machen. Aber im Predigttext Matthäus 9, Vers 9 bis 13, stellt sich die Frage nach den Auswahlkriterien. Jesus beruft Mitarbeiter, Jünger. Die Leute, die da zusammenkommen, sind eine illustre Truppe von Sündern, die unter Umständen der Anerkennung der Bevölkerung oder gar der Obrigkeit fehlt. Offensichtlich hat Jesus andere Auswahlkriterien für die Zusammenstellung seiner Elitetruppe. Was das bringt? Zunächst machen sich andere lustig. Seht mal, mit Zöllnern und Sündern treibt er's. Wäre es das, was wir uns wünschten für unsere Gemeinde? Sicher nicht. Wir freuen uns, dass wir im Stadtrat einen guten Ruf genießen. Für unsere offene Kinder- und Jugendarbeit sind wir anerkannt. Jesus und seine Auswahlkriterien, was bringt's? Jesus selbst gibt Antwort: Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wer keine Probleme hat, bekommt keine Medizin. Der Selbstgerechte braucht keine Vergebung. Der Selbstgerechte wäre ein schlechter Frontmann. Schauen wir uns die Personengruppen an, die in Matthäus 9 eine Rolle spielen. Da sind die Pharisäer. Sie sahen, beobachteten, sie sprachen. Sie, die Guten, sie wussten, was recht ist, sie wussten, was zu tun ist. Sie hätten Jesus gern bei seiner Auswahl besser beraten gesehen. Bei Matthäus war es nämlich ganz klar, wer es mit den Römern hielt, der war nicht ganz koscher. Und dann sind da noch die Sünder. Besonders Matthäus. Er sagte nichts. Er hörte. Er war dabei. Er ließ sich in die Gemeinschaft rufen. Das war das Ende seines Ausgeschlossenseins. Und wenn ich jetzt hier mal fragen würde, bei welcher Personengruppe wärst du, wärt ihr gerne dabei? Wo möchtet ihr euch gerne dazustellen? Dann würden wohl etliche sagen, bei den Guten. Logisch, wer von uns will nicht bei den Guten sein? Aber dummerweise haben wir da noch im Hinterkopf und wissen, welches Urteil Jesus über die Pharisäer fällte. Okay, dann vielleicht doch nicht bei den Guten. Aber wer möchte bei den Sündern sein? Bei den Sündern? Sieht so aus, als wären wir nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Wir sind Sünder. So ist es. Wir werden auch wieder sündigen bei aller Mühe, die wir uns geben. So ist es. So ist es, bis wir eines Tages im Himmel sein werden. Dann sind wir dieses los. Das heißt natürlich nicht, dass wir weiter sündigen sollen, sondern es heißt nur zu wissen, so ist es. Was nun tun mit diesem Wissen? Drei Wege. Der erste Weg, wir bauen Fassaden. Ich nehme in dieser Predigt Bezug auf Ulrich Eggers. Ich habe ein neues Lieblingsbuch. Das heißt Ehrlich glauben. Untertitel: Warum Christen so leicht lügen. Ulrich Eggers ist auch Redakteur der Zeitschrift Aufatmen und er lebt in einer Art Familienkommunität. Ich zitiere ihn jetzt, nicht wahr? Wir freuen uns doch alle auf den Himmel, sagte der Pfarrer. Und niemand widersprach. Was kann denn schon dem passieren, der sich ganz auf Gott verlässt, ruft ein Prediger enthusiastisch. Ulrich Eggers, ich stolpere häufig über solche Sätze. Fromme Lügen, gut gemeint, Wunschbilder. Wir leben in einer Gemeindekultur, die hohe Ideale predigt. Wir aber kennen auch unsere Wirklichkeit. Was also tun mit der Lücke zwischen dem, so soll es sein und so ist es bei mir? Die Lösung? Eine vorzeigbare Außenseite und das Verbergen der Wirklichkeit. Solch fromme Fassaden führen in einen Teufelskreis aus Heimlichkeit und Selbstverurteilung. Das klingt nicht wirklich gut, habt ihr schon gemerkt, wie ich die Sache schildere. Warum bringe ich dann aber diese Beobachtung von Ulrich Eggers ein? Weil ich den Eindruck habe, dass dies eine oft genutzte Form ist. Warum nutzen wir sie gern? Wir, das heißt auch ich. Wir nutzen diese Fassaden zum Selbstschutz. Denn es ist einfach anstrengend, immer wieder zu erleben, dass man selbst dem eigenen Ideal nicht entspricht. Es ist anstrengend, immer wieder sich mit der eigenen Unzulänglichkeit auseinandersetzen zu müssen. Da scheint es doch viel leichter zu sein, sich zu verstecken und auf diese Weise sich unanfechtbar zu machen, vor sich, aber auch vor anderen. Und so kommt es, dass ein guter Wille, eine gute Absicht und Angst dazu führen, dass wir ein Doppelleben haben. Eins, was wir vorzeigen können, eine schöne Fassade, und eins, was wir in uns drin haben. Und so wird die Kluft immer stärker. Dieses Phänomen, das ist gar nichts Neues. Das war auch so bei den Pharisäern. Und Jesus spricht das an und sagt, ihr seid wie übertünchte Gräber. Diese Frömmigkeit verbreitet Leichengeruch. Also ein anderer Weg. Ehrlicher Umgang. Nicht Selbstschutz durch Fassadenbau, sondern Selbstschutz durch, ja, ich habe da ein Problem. Ich fange an, offen und ehrlich mit dem umzugehen, was im eigenen Leben ist und was im eigenen Leben und Glauben nicht ist. Vor kurzem hörte ich eine Predigt, die der Pfarrer nicht mit einem Zeugnis von der Größe Gottes begann, sondern er begann die Predigt damit, der Gemeinde zu erzählen, wo er versagt hat. Wo er eben nicht vorbildlich entschied, wo er eben nicht vorbildlich handelte. Und das erzählte er seiner Gemeinde, als allererstes. Er stellte sein Versagen der Gemeinde vor, er verzichtete ganz bewusst darauf, eine Glanzwelt um sich aufzubauen. Ich saß da drin und dachte, was wird denn das jetzt werden? Wie wird die Gemeinde reagieren? Umso interessanter. Manch einer der Zuhörer wagte danach, über eigenes Versagen zu sprechen. Ehrlich sein. Dies ist gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Eindruck meinen mag. Noch ein anderes Beispiel, auch von Ulrich Eggers aus seinem Buch. Ich zitiere: Meine Arbeitsthese über das Leben ist, dass es allen anderen auch nicht so völlig anders gehen wird als mir selbst. Also startete ich eine Umfrage in meinem Hauskreis, alles engagierte Mitarbeiter, feine, fromme Leute. Jetzt mal ehrlich, sagte ich. Wer von euch liest gerne in der Bibel? Wissendes Lachen und ein klares Ergebnis. 3 von 5 Frauen und 1/2 von 4 Männern meldeten sich. Ganz offensichtlich lesen wir Christen weit weniger gern häufig in der Bibel, als wir es offiziell wahrhaben wollen. Wie kommt es, dass wir etwas, was wir alle angeblich so wichtig finden, persönlich und tatsächlich weit weniger wichtig nehmen? Und von welcher Wirklichkeit gehen wir eigentlich aus, wenn wir über den Stellenwert der Bibel in unseren Gemeinden reden? Der erwünschten oder der wahren? Wenn zum Beispiel alle denken, dass jeder gerne in der Bibel liest und das sehr fruchtbar und spannend findet, dann kann sich Otto Normalchrist eigentlich nur ziemlich mies fühlen, weil das ausgerechnet bei ihm wieder mal anders ist. Wenn es aber eine Mehrheit wäre, die sich damit eher schwer tut, dann könnte man ja eine riesige Selbsthilfegruppe gründen und ganz schamlos überlegen, wie man dieser offensichtlichen Unlust am besten begegnen könnte. Denn es stimmt ja, ohne festes biblisches Fundament können wir als Christen nicht leben. Und wenn wir uns einig wären über die Probleme, die viele zu haben scheinen, dann könnten wir Ideen austauschen, gemeinsam sozusagen zum Arzt gehen und vielleicht am Ende etwas gesünder werden. Aber solange wir das uns und anderen nicht eingestehen, können wir natürlich schlecht etwas dagegen tun. Kein Problem, keine Medizin. Müssten wir angesichts unserer eigenen Leseunlust nicht zuerst dieses Thema schnellstmöglich aus der Schmuddelecke des schlechten Gewissens holen, damit uns und die Wahrheit über die Unlust freimachen kann? Müssten wir nicht bedenken und erkennen, wie wir selber wieder mehr Lust an der Bibel gewinnen können und was da praktisch zu tun wäre? Helfen würde es, wenn diejenigen, die Probleme mit dem regelmäßigen Lesen ihrer Bibel haben, das einfach ehrlich zugeben könnten. Nein, es ist keine Untat und keine Charakterschwäche. Diese Sache mit dem Bibellesen ist nur ein Beispiel von sicherlich etlichen anderen, wo wir uns mit unseren frommen Fassaden und gut gemeinten Lügen selbst am meisten im Weg stehen. Die Bibel selber, sie ist radikal ehrlich. Sogar die größten Vorbilder im Glauben werden mitsamt ihren menschlichen Abgründen vorgestellt. In den biblischen Gebeten wird vor Gott die komplette Gefühlspalette ausgeschüttet. Was glaube ich wirklich? Oder wo treibt mich das Erlebte in Zweifel, in Abgründe hinein? Worauf setze ich wirklich? Und wir werden sehen, nicht das Nichtsündigen ist normal, sondern Fallen ist normal. Der dritte Weg. Ich habe ihn genannt, kompetent scheitern. Aufrichtigkeit will immer wieder neu erkämpft werden. Lebendiger Glaube lebt von lebendiger Beziehung, wie bei Abraham oder Mose. Die Pharisäer zum Beispiel hatten einen guten Plan. Sie wollten nach Gottes guten Regeln leben. Sie kannten das Gesetz. Das ist gut. Sie befolgten das Gesetz. Das ist gut. Sie setzten sich für die Einhaltung des Gesetzes auch bei anderen ein. Das ist gut. Doch die Pharisäer sahen nicht, dass gerade die starre Beachtung der Gebote ihnen den wirklichen Zugang zu Gott versperrte. Denn, Vers 13, sie kannten kein Erbarmen. Gesetz ohne Erbarmen wird Gesetzlichkeit. Gesetz mit Jesus, das heißt mit Erbarmen, führt zu Freiheit. Freiheit durch Jesus hindert die tödliche Gesetzlichkeit und Freiheit durch Jesus ist keine Gesetzlosigkeit. Christen, die um eine lebendige Beziehung zu Jesus wissen, sie aber nicht immer wieder neu erkämpfen, sind gefährdet, wie die Pharisäer in ihren Glaubensformen zu erstarren. Äußerlich mag es gut aussehen. Innen starr, leblos, tot. Angenommen, irgendjemand, von dem wir es überhaupt nicht gedacht hätten, beginge Ehebruch. Wir würden erschrecken. Wir würden uns vielleicht auch empören. Warum? Warum? Dieser Schrecken zeigt doch nur, dass wir es immer noch nicht akzeptieren können, dass Sünde zu unserem Leben gehört, solange wir leben. Im Glauben machen wir oft ein Geheimnis daraus, stolpern, hinfallen, aufstehen. All das ist schambesetzt und wird gern verheimlicht. Dieser Umgang mit Sünde ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der freut sich, wenn Menschen sich selbst verurteilen und in Einsamkeit verkriechen. Wenn wir das Scheitern nicht verhindern können, dann sollten wir den Neuanfang trainieren, das heißt kompetent scheitern. Es gibt dann so einen schönen Vergleich mit den Kindern, mit dem kleinen Kind, das laufen lernt. Für das kleine Kind ist es normal, dass es fällt, dass es weint, dass es sich wieder erholt. Und dann, ganz na klar, ganz normal, es will weiterlaufen. Nach jedem tapsigen Schritt versucht es den nächsten. Das ist der Weg. Dabei gilt es Gott, in mir zu trauen, dass er mit mir wieder anfängt, damit ich mich wieder trauen kann. Wir können sündigen im Wissen, dass jedes Stolpern und Fallen uns wachsen lässt in unserer Abhängigkeit von Jesus. Vielleicht, ich sag mal, vielleicht werden wir reifer. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir demütiger. Luther spricht vom fröhlichen Sünder. Kompetent scheitern. Wo sind die Orte in unserer Gemeinde, an denen wir das trainieren können? Sind es die Hauskreise? Sind es die Jüngerschaftsgruppen? Ist es unter Freunden, die sich mal auf einen Kaffee oder ein Bier treffen? Es ist egal wo. Wichtig ist, dass wir solche Orte bzw. solche Menschen suchen, bei denen wir uns den Raum dieser Ehrlichkeit gönnen können. Ich unterscheide das nochmal, das ist was anderes, wie wenn ich in Seelsorge habe und beichte. Es geht um Räume der Ehrlichkeit, der Offenheit. Und diese Räume werden immer mit einem Risiko behaftet sein. Vielleicht ist der, dem ich mich da anvertraue, von meiner Ehrlichkeit überfordert. Vielleicht. Aber das Risiko, dass ich mich in Einsamkeit hinter fromme Fassaden zurückziehe, das ist gefährlicher. Suchen wir doch neu die Räume der Ehrlichkeit, damit wir reich werden an Erbarmen. Für mich persönlich ist es verbunden mit der Frage, wie kann ich mich als Geschiedene annehmen? 28 Jahre war ich verheiratet. 28 Jahre haben wir zusammen in dieser Gemeinde Dienste und Ehrenamt getan. Es fällt mir immer noch schwer, das zu akzeptieren, so wie es jetzt ist. Im Kopf ist es mir klar, Jesus hat vergeben. Im Herzen kommt bei mir nichts an. Wenn ich Jesus frage, hast du mich lieb, sehe ich vor meinem inneren Auge Christus, wie er den Kopf schüttelt. Das Matthäusevangelium stellt ein anderes Bild vor Augen. Nicht Christus, der den Kopf schüttelt und sagt, bleib mir mal schön fern, du verdirbst sonst meinen guten Ruf. Sondern Christus, der an seinen Tisch einlädt, der sich sehnt nach dem Zusammensein mit dem, der versagt hat, ja, mit dem, der gesündigt hat. Jesus beruft nicht den Gerechten, Jesus beruft den Sünder, Vers 13. Genau das qualifiziert die Jünger mit dem Prädikat sehr gut für die Elitetruppe, sozusagen ihre vollkommene Unvollkommenheit. Ich wünsche Mut zur Unvollkommenheit. Lasst uns miteinander beten.